SRF 1.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Und wunderschönen guten Sonntagmorgen, wo immer Sie gerade sind an diesem Sonntag. Wir sind heute live für Sie im Hotel Dreikönig Zeisiedler. Guten Morgen miteinander. Und ich freue mich sehr, dass ich Ihnen zwei Menschen, zwei ganz besondere Lebensgeschichten hier vorstellen heute. Die Liebe zur Musik ist ihr in die Wiege gelegt. Sie steht seit 50 Jahren auf der Bühne. 1987 ist ihr der grosse Hit gelungen mit dem Sieg am Grand Prix der Volksmusik. Mit «Das kommt mir Spanisch vor». Musik macht sie noch immer, auch mit ihrem Bruder Carlo. Sie ist froh, wenn sie nicht weit reisen muss. Ist 66, Single, wohnt seit vielen Jahren in der Legi. Einen schönen guten Morgen, Maya Brunner.
Guten Morgen miteinander.
Und auf der anderen Seite der Mann, der 1938 als Schweizer Diplomatensohn zu Beirut auf die Welt gekommen ist und von früher Kindheit immer gereist ist, ein Mann auf Reisen. Er hat Jahre bei den Inuit in Kanada gelebt, ist in den 60er Jahren bei einer gewogten Expedition am Mount Everest fast ums Leben gekommen und wohnt heute mit seiner Partnerin zu Gümligen. Bei Bern. Aber gerade diese Woche wieder zurück aus Grönland. Schön ist er hier heute Morgen. Einen guten Sonntag. Hans-Peter Dudle. Das sind tatsächlich zwei ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, die wir kennenlernen in dieser Stunde. Ich freue mich sehr darauf, Maya Brunner. Sie haben mir mit einem Lachen gesagt, ich bin froh, wenn ich nicht weiter als Pfäffigen reisen muss im Vorfeld. Was ist das Weiteste, wo Sie denn je gekommen sind?
Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, das wäre jetzt wie in einem Quiz, rein, wo man schaut, welche Destination am weitesten ist. Also ich war zu Bangkok, ich war zu Seoul, ich war zu Rio, ich war zu Bali. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich weit in der Welt herumgekommen, aber immer singenderweise. Also ich bin nie freiwillig gegangen. Es hat immer mit dem Beruf müssen etwas zu tun haben und dann hat es mir auch Spass gemacht. Aber ich bin wirklich immer glücklich gewesen, wenn ich wieder heimgekommen bin und ich bin nie das zweite Mal dort gegangen.
Also heute Morgen Schindelegi einsiedeln, das ist ganz angenehm.
Ja, das ist wunderbar, ein Katzensprung. Das gefällt mir, da muss ich keinen Koffer packen.
Hans-Peter Dudle, wie war es denn in Grönland, jetzt wo die Tage so lang sind? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Grönland, das ist wirklich ein Erlebnis. Das ist packend, das wühlt einem auf, das erschüttert einem. Stellt euch vor, wir reisen dort mit einem Inuk, in einem so einem kleinen Eisbrecher, einfach ins Paradies raus. Nur noch Felsen, Einsamkeit, Tundra. Kein Mensch, null Mensch, nicht einmal Züge der Urmenschen sind sichtbar.
Und da geht Ihnen wirklich das Herz auf.
Da fange ich an von leben.
Was ist es denn, was Ihnen an dieser Einsamkeit, an dieser auch rohen, oder rauen Natur, gefährlicher Natur, je nachdem, was Sie so anspricht?
Eben, weil sie gefährlich ist. Man ist ausgeliefert der Natur und durch die Auslieferung tagelang allein oder fast allein in einer unberührten Natur, da fängt man dann plötzlich an, die Geister zu spüren. Aha. Dämonen, die Seelen der verstorbenen Inuit, die hier einfach schwirren. Und dann packt es einen. Und dann merkt man, da hebt man ab.
Das ist eine ganz andere Ebene, die man ihnen jetzt so gar nicht zutrauen würde, wenn sie da sitzen im weißen Hemd und den Chino-Hosen und so mit einem strahlenden Gesicht. Aber da passiert offensichtlich etwas ganz Tiefes in ihnen, wenn sie da draußen sind.
Ja, dann fange ich an zu leben. Hier bin ich der kleine, pensionierte Spiesser, darf man ruhig sagen, der jetzt hier höckelt, eben so Blue Jeans fast. Und dort kommt man in eine andere Dimension. Und dann merkt man, dass man eigentlich ein seelisches Wesen ist, dass man zum Universum gehört. Und dann können wir natürlich fragen, wo sind die Geister? Warum gibt es mich? Warum bin ich da? Und vor allem, was passiert mit mir? Ich bin jetzt an der Schwelle, oder? Ich bin 80. Wenn ich dann ins Jenseits komme und ich will das Jenseits jetzt schon erkennen.
Das ist etwas, was Sie Ihr ganzes Leben lang bewegt hat. Wir kommen da sicher noch drauf bei Ihrer Expedition an Everest. Wir haben ja bei uns die grossen Lebensfragen, die sich der Hans-Peter Dudley da stellt, in der Einsamkeit, in der Wildnis. Gibt es auch Momente, wo Sie sich die grossen, die ernsten Fragen stellen?
Absolut. Ich stelle mir es nicht in Grönland, ich stelle sie mir in Schindeleggi. Und es ist, nein, es tönt sehr lustig, aber es ist genau das. Also das fasziniert mich, was du jetzt erzählt hast, Hans-Peter. Eben mit diesen Geistern, mit diesen Seelen, die da sind, das ist etwas, womit ich mich auch sehr beschäftige. Ganz sicher nicht in dieser Einsamkeit und in dieser Intensität. Wahrscheinlich spürt man das auch nicht so. Aber das ist etwas, was mich auch sehr beschäftigt, wo ich auch sehr daran glaube. Weil ich glaube, sonst ist man es manchmal am Leben verzweifeln können. Weil es ist ja nur laut. Das ist das, was du sagst, wo du in der Einsamkeit bist. Wir haben ja gar keine Zeit mehr, um mal in uns hineinzuhören und über diese Sachen alle nachzudenken. Weil es ist unglaublich laut in unserer Welt. Man muss beschäftigt sein, sonst ist man nicht dabei, sonst ist man nicht in. Also, man wird ja immer gefragt, du hast ja keine Zeit, aber können wir gleich mal. Und das finde ich auch sehr schade. Ich glaube, nicht in dieser Konsequenz, wie du das natürlich machst und dir ausgewählt hast, mache ich das. Aber zwischendrin suche ich mir die Ruhepol eben können zu und studieren und nicht mehr dieser Hektik ausgeliefert sein.
Sie haben auch die Sprache, mindestens in den Grundzügen, wo man das Grönland schwätzt oder wo die Inuit schwätzen, haben Sie kennengelernt. Können Sie uns ein Beispiel geben, wie das tönt? Das ist ein Spruch, wo wir überhaupt keinen Bezug haben dazu.
Ich mache es nicht gern, ja. Weil ich könnte ja sagen, ich könnte ja wow sagen, ihr könnt es ja nicht kontrollieren.
Genau.
Aber zum wirklich seriös zu sein, habe ich mir das notieren müssen, weil ich habe damals das Inuktitut gelernt, vor 50 Jahren, als ich bei den Inuit in Kanada war. Und jetzt in Grönland musste ich ein bisschen umpolen, weil die einen anderen Dialekt haben. Und ich will jetzt probieren, ganz ehrlich den Dialekt von Grönland auszusprechen. Utok Arserpunga. Kalali sut okalutangi langa. Heisst, Entschuldigung, ich kann gar nicht Eskimo-Sprache.
Grossartig. Und eine ganze Kultur, es tun ganz viel von da hinten in der Kehle.
Ja, es ist extrem kultural und darum ist es schwierig für uns Europäer, das zu lernen. Es ist alles k und k und noch tiefer. Sie machen das Maul fast nicht auf. Gut, man sagt, das sei wegen der Kälte, der Wind, oder? Bleibt weit ins Maul rein. Und es hat aber etwas. Sie reden nicht so viel reden. Also, gerade die Inuit, die ich zuerst war, die haben eigentlich fast nichts geredet. Die haben ja auch Kapuze zu gehabt. Sondern es war eigentlich nur, wo man angeschaut hat, ist etwas los. Wenn man so gemacht hat, hat es geheissen ja. Wenn man die Nase gerümpft hat, hat es geheissen nein. Und damit hat sich eigentlich das Gespräch bereits erledigt.
Das ist eine einfache Kommunikation sehr in diesem einfach. Fall. Ja.
Urtümlich, archaisch, kann man sagen.
Kennen Sie denn so etwas wie das Heimweh? Ich schaue jetzt beide an, Meyer Brunn. Ist das etwas, was Sie dazu dann auch bewegt, dass Sie lieber daheim sind, dass Sie Ihre eigenen vier Wände brauchen oder einfach, ich weiss nicht, der Duft von der Heimat?
Ja, das also bedeutet ich bin schon als Kind wahnsinniges Heimweh-Kind gewesen. Ich bin nicht einmal gern in die Ferien, sagen wir mal, von Küsnacht, damals, wo ich aufgewachsen bin, irgendwo lustigerweise auf Feusisberg, wo ich heute wohne. Ja. Dort bin ich einmal, weil die Grossmutter ist dort oben in den Ferien. Ich bin nicht einmal das wahnsinnig gern gegangen. Ich bin einfach am liebsten daheim gewesen. Weil ich bin immer traurig gewesen, wenn ich fern von meinen Sachen, von vom Heimatduft, alles, was ich kennt habe. Ich habe immer ein bisschen Angst gehabt vor dem Unbekannten.
Heimweh, ist das etwas, was Sie kennen, Hans-Peter Dudley?
Also Heimweh kenne ich überhaupt nicht. Ich kann nicht kennen, weil ich ja immer wieder meine Wurzeln ausreißen und noch immer wieder einpflanzen. Heimweh kenne ich nicht. Was ich natürlich kenne, ist Sehnsucht. Sehnsucht eben zum Beispiel nach dem Jenseitigen, nach dem Einsamkeit. Aber eine Sehnsucht habe ich, ganz stark. Je länger dass ich älter wird, und ich werde natürlich älter, umso stärker wird das Gefühl. Das ist die unglaubliche Sehnsucht, und jetzt tun sie infantil, nach meiner Mutter. Meine Mutter, das ist jetzt plötzlich die zentrale Figur in meinem Leben. Sie hat mich ja 9 Monate lang, sie hat mich beschützt. Sie hat mich meine ganze Jugend, wo ich einfach eine Kalberei nach der anderen gemacht habe, ständig mein Leben in Gefahr gebracht habe. sie hat das immer wieder aufgefangen und mich gerettet. Und ich war sehr undankbar. Mhm. Und jetzt kommt die Liebe zu meiner Mutter und auch das Leid, der Schmerz, dass ich ihr meine Liebe nie zeigen konnte. Und darum denke ich immer, liebe Mutter, hoffentlich hörst du mich, erlebst du mich im Jenseits. Ich bitte, vergib mir. Mhm. Und die Sehnsucht, sie wieder zu treffen, ist natürlich kindlich, kann man auch wieder archaisch, wie in die Naturvölker. Oder die Eskimo, die Indianer, die Tibeter, die ich getroffen habe, die haben gelebt bei den Toten. Das ist eine
das
Wirklichkeit.
Das ist ganz normal, das ist normal, Teil vom alltäglichen Leben. Die Geister der Verstorbenen, die Absolut. Sind Teil der Familie. Ja. Ja. Ich schaue sie beide an und ich muss sagen, sie befinden sich ja in der zweiten Lebenshälfte. Sie haben es gesagt, eben, sie sind 80, im Fall von der Maya Brunner 66. Es gibt ja das Lied mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Und ich muss bei ihnen beiden sagen, sie wirken nicht nur frisch in ihrer Ausstrahlung, sie wirken auch wahnsinnig jugendlich. Was macht das bei ihnen? Ist das die Musik, die einen jung behalten, Maya Brunner?
Ich denke, es ist eine Lebenseinstellung grundsätzlich. Also eben, wir haben jetzt zwei ganz verschiedene, obwohl ich muss noch schnell etwas dazu sagen zum Vorigen, was du gesagt hast, Hans-Peter. Ich habe jetzt gemeint, wir sind Welten voneinander entfernt. Es ist aber nicht so. Das, was du jetzt von der Mutter erzählt hast, das hat mich sehr berührt, weil es ist genau so. Man will die eigentlich um Verzeihung bitten für vieles, was man nicht verstanden hat, wo man jung war und nicht begriffen hat. Und heute im Nachhinein sagt, hätte ich es doch damals ein bisschen anders gemacht. Sie war manchmal traurig. Ja. Und ja, es ist nicht zu ändern, aber man kann eben um Verzeihung bitten. Ja. Und wenn man an das glaubt, dann funktioniert das auch ein Stück weit. Ja. Eben, also die Unterschiede sind nicht so gross. Und jetzt auch von der Jugendlichkeit her, ich habe, ehrlich gesagt, als ich noch kein Buch und nichts gesehen habe, ich habe eigentlich einen älteren, verschrumpfelten, gegerbten, ich muss sagen, wettergegerbten, klimagegerbten Mann erwartet. Weil das ist ja das, wo man das Bild hat, wenn man der Sonne ausgesetzt ist, stark, wenn man in der Natur raus ist, an der Kälte, dass dann auch das Äußere leidet in dem Sinn und man das sieht. Und bei dir sieht man null Spuren, im Gegenteil. Und darum glaube ich an und für sich, dass das sehr viel mit dem Innendurch zu tun hat, wie man lebt, als mit den äußeren Einflüssen. Und das kann ich jetzt von dir sagen. Von mir ist es wahrscheinlich auch so, sagen jetzt gute Gene oder ganz feine Creme. Ich weiss nicht, wobei, wenn ich jetzt den Hans-Peter anschaue, denke ich, hätte man die können sparen, die letzten 50. Hätte also viel Geld können sparen. Wenn ich dich anschaue, aber ich glaube, es ist eine innere Lebenseinstellung. Es sind Umstände, wo wir beide erlebt haben, Schönes und weniger Schönes, aber wenn man den Lebensmut und die Lebensfreude hat, dann bleibt man auch jugendlich. Jung bleibt man nicht, aber jugendlich.
Mit 60 hat Hans-Peter Dudlin auch seine jetzige Lebenspartnerin kennengelernt. Also vielleicht ist es auch der Jungspund, die Liebe, oder?
Ach, für mich bleibt noch Hoffnung, siehst du?
Wer weiß? Aber was ist das Prinzip? Eben auf der einen Seite haben wir jetzt schon der Denker erlebt, bin, oder der nach dem Jenseitigen sucht. Und auf der anderen Seite eben haben wir so eine ganz frische Ausstrahlung von einem 80-Jährigen, wo man mindestens 20 Jahre müsste abziehen.
Gut, ich muss natürlich zugeben, dass ich so gesund darf sein, körperlich und geistig gesund hoffe, ist nicht meine Leistung, sondern es ist die Liebe von Menschen um mich, die mich getragen haben, die mich immer aufgefangen haben. Ich habe immer nur gekriegt. Ich habe Liebe gekriegt. Und natürlich die Gene, das ist wichtig, die sind sicher da. Und natürlich, und vielleicht das ist noch wichtig für meine seelische Entwicklung, ich habe immer gesucht. Gesucht. Und ich bin jetzt noch am Suchen, wie ein Kind. Mhm. Wie ein Kind, das etwas sucht, einen Stein sucht. Und die Suche nach dem Jenseits, nach dem Geistigen, was hebt die Welt zusammen. Das tut meine Seele einfach jeden Morgen wieder von Neuem anregen und sagt, such weiter, du bist noch nie, ich bin wirklich noch gar nie in meiner Entwicklung. Und natürlich, es gibt vielleicht noch andere kleine Ereignisse in meinem Leben. Ich habe zum Beispiel immer verzichtet. Drogen, Sex mir an und verrücktes Zeug, einfach alles, was ungesund ist, Medizin, Creme, Entschuldigung. Aber, und so, da habe ich einfach verzichtet. Aha. Und er gesagt, das will ich alles nicht, kein Smartphone, sondern wirklich, ich behaupte, man kann frei werden durch Verzicht. Und ich fühle mich relativ frei, weil ich keine Bindung habe. Mhm. Mich bindet nichts, vielleicht zu meiner Partnerin, wo mich ja auch wieder muss auffangen jeden Tag, weil ich irgendeine Kalberei mache. Und da bin ich ihr auch dankbar.
Was machen Sie denn für Kalbereien?
Ja. Von morgen bis zu oben. Ja, ich kriege jemanden die Verweis, mach es nicht so. Und, wie das halt so ist in einer Partnerschaft. Sachen, die für mich nicht so offensichtlich sind, aber wo sie finden, wenn du jetzt das machst, dann machst du alle Leute verrückt.
Also was zum Beispiel?
Ja, irgendwelche Sprüche oder Taktlosigkeit, der Scheins. Bitte, was würdest du sagen?
Nein, sie sitzen. Aber das heisst eben, sie haben ja sehr, ist auch jetzt in ihrer Sendung klar, eine unglaubliche Offenheit, eine Ehrlichkeit, wo man sich je nachdem auch muss damit auseinandersetzen mit ihnen. Und wenn, könnte man jetzt vorstellen, wenn sie jemand anderem gegenüber so ehrlich sind und dem wirklich die Meinung sagen, dann wäre das eine Kalberei in ihrer Definition.
Also ich sage die Meinung nie direkt raus, aber offenbar sage ich so, dass der denkt, der spinnt oder ist ein frecher Sieg oder was will der eigentlich sagen. Und da muss ich einfach ein bisschen vorsichtig sein.
Eine Frage, die mich beschäftigt in den letzten Tagen, respektive ist an mich angekommen, wo jemand gefragt hat, was hat denn der Hans-Peter Dutte gelernt und wie hat er das Geld verdient für all die Reisen? Und ich glaube, das müssen wir jetzt schon schnell einschieben zu Ihnen beiden, was Sie noch gemacht haben, neben dem Singen auf der Bühne oder neben dem Reisen. Wenn ich es richtig verstand, das Reisen hat immer bedeutet, dass Sie an den Ort, wo Sie gewesen sind, bei den Inuit oder in Lateinamerika auf 5'000, 6'000 Meter, Sie haben immer geschafft. Und dort sind Sie ja Menschenlehrer gewesen, stimmt das?
Als richtig. Lehrer. Also reist, ich tue nicht gerne reisen, das reißt mir jedes Mal wieder die Wurzeln raus. Gereist bin ich meistens beruflich, weil ich einen Vertrag hatte. Aber am schönsten war natürlich, wenn ich dort konnte, wo ich wollte. Wobei, diese Art von Reisen waren eigentlich Fluchten. Also ich kann nicht plagieren und sagen, ich sei der Abenteurer, der geht, sondern ich musste einfach weg von den Menschen. Mhm. Ich hatte Mühe mit den Menschen, mit der Umweltzerstörung, die Menschen verursachen, Krieg, den Menschen machen, der Umgang von Menschen miteinander, auch die geheimen Gedanken, die ich glaube, spüre, die Menschen haben, die sie zugeben oder meistens nicht zugeben, so die geheimen Triebli und Lügen und Bluff, die sie haben, das spüre ich. Und dann kriege ich natürlich eine Abneigung und sage so, jetzt haus ab, verreis. Gang dort, wo die Natur noch ehrlich ist, oder vor allem allein bist, oder wo du mit Naturmenschen kannst sein, die im Einklang mit der Natur, mit den Tieren können leben. Das habe ich gesucht. Mhm. Und dann bin ich auch gereist, aber das sind dann wirklich existenzielle Reisen gewesen, die haben schief ausgehen können. Also ich habe immer den Tod ein bisschen vor Augen müssen
haben. Immer ein bisschen vor Augen. Ich werde später in der Sendung mal noch so eine Reise mitbekommen von Ihnen, wo Sie zum Beispiel über die weiten Eisebenen mit den Inuit unterwegs sind in ein paar Tagen. Schnell zu der Maya Brunner. Sie arbeiten ja auch heute noch mit 66, also am Mikrofon zum Beispiel. Bei der Musikwelle als Moderatorin?
Absolut, ja. Also ich glaube, das ist eine Art Beruf, wo es ist wirklich eine Berufung. Es ist nicht einfach ein Beruf, wo man dann irgendwann anfängt, sondern das hat sich so ergeben. Ich habe die Handelsschule gemacht und bin 20 Jahre dann als Sekretärin tätig gewesen, aber habe nebenzu immer im Amateurstatus, also ich habe immer Musik gemacht. Von 16 Jahren hat das angefangen.
Immer gesungen in den Übungskeller und auf der Bühne.
Genau, ganz genau. Und heute hat sich ja mit dem Theater noch sehr viel ergeben, dass ich Theater spiele, moderiere in der Musikwelle, dann nach wie vor Gesangsauftritt habe. Und das hört nicht einfach auf. Also ich denke, solange ich gesund bin und mag, werde ich das einfach machen. Und zum Glück, gerade im Theater gibt es ja dann Rollen, wo man kann anpassen kann, wo auch das Älterwerden kein Problem ist.
Wo man kann gut reinwachsen.
Und auch die Lieder kann man anpassen.
Schön. Ja. Ich würde gerne persönlich jetzt mit meinen beiden Gästen, Maya Brunner, Sängerin, und Hans-Peter Dudli, dem Reisenden und Bergsteiger, ich würde gerne ein bisschen ihre Wurzeln anschauen. Da gibt es ja Gegensätze schon in der Biografie. Ich habe das am Anfang gesagt, aufgewachsen an der Goldküste, 1951 auf die Welt kommt Maya Brunner, in Beirut 1938, gerade direkt vor dem Zweiten Weltkrieg auf die Welt kommt Hans-Peter Dudli. Ihre Mutter hat offenbar schon früh geschaut, die Mutter, die wir schon vorher gehört haben, davon, dass sie viel Sprachen lernen. Sie sind in Beirut, sind sie in den amerikanischen Kindergarten gegangen. Dort. Also haben Englisch mehr oder weniger gerade so natürlich gelernt. Wie war das?
Also daheim haben wir ja Schweizerdeutsch gelernt, das waren waschechte Basler. Und wir hatten Dienste und die Dienste sind mir fast näher gestanden als meine Eltern, weil die sind ständig um uns herum. Es war natürlich eine gehobene Gesellschaft, sehr fast ein bisschen vornehm, ein bisschen verlockend, ein bisschen zu edel für mich. Im Vergleich zu dieser Armut, die ich auf der Strasse gesehen habe. Und dort haben wir Dienstmädchen, Armenierinnen, Türkinnen, Araberinnen. Und dort konnte ich die Sprachen von denen schon aufnehmen. Einzelne Worte. Und ich habe gemerkt, dass die verschiedene Sprachen auch verschiedene Tonlagen haben, verschiedene Klangfarben. Und dann natürlich die Dienste, die haben natürlich diesen Duft gehabt. Das ist das, was mich prägt hat. Viel mehr als das Parfum von meiner Mutter. Die haben teilweise nach Heu geschmeckt, teilweise nach handgewobenen Kleidern, nach Schweiß. Und das war alles verbunden mit der Sprache. Mhm. Und dann natürlich die amerikanische Kindergarten, das war ein bisschen American Way of Life. Und dort habe ich dann auch gerade Englisch lernen. Meine Eltern haben dann auch Wert darauf gelegt, dass ich gleich Französisch lehre. Also Sprachen sind ständig um mich herum geschwirrt und ich habe probiert, so viel als möglich aufzunehmen.
Und der Duft von den Bediensteten, der hat ihnen, glaube ich, wirklich viel bedeutet, gell? Das ist so etwas Natürliches, Unvermitteltes, oder sie würden vielleicht auch sagen, etwas Ehrliches.
Absolut. Die Dienste sind arm gewesen, bitterarm, und dadurch haben sie noch einen natürlichen Körpergeruch gehabt. Das ist viel intensiver gewesen für mich als kleiner Bub als Sprache. Die Sprache sind ja Worte gewesen. Ja. Aber der Duft, oder? Die jungen Frauen sind teilweise ungewaschen gewesen und die haben, je nachdem, was sie gegessen haben oder wie sie sich gepflegt haben, haben die extrem starke Ausdünstungen gehabt. Und die habe ich aber immer als angenehm, als fast erregend, Entschuldigung, empfunden als junger Mann. Das war so aufregend gewesen, die Düfte, die weiblichen Düfte natürlich. Und das hat mich viel mehr geprägt als das gediegene, saubere. Oder das war die Zeit, in der man hat angefangen auf amerikanische Art sich zu pflegen und waschen und cremen. Und so wie meine Mutter hatte so eine Cold Cream gehabt. Die war wirklich kalt gewesen, die habe ich gehasst. Und lieblos irgendwie. Und dort eben da die Dienste. Also das hat mich natürlich extrem geprägt. Ja,
das ist etwas, was Sie im Verlauf des Lebens wahrscheinlich immer wieder angetroffen haben bei einer Reise. Meier Brunner, Ihr Vater Ernst war Maschinenmech einerseits. Er war viel auf Montage unterwegs, aber unterwegs auch als Musiker bei den Seebuben. Mhm. Tanz- und Unterhaltungsmusik hat er gemacht. Was haben Sie von ihm mitgenommen, von Ihrem Vater Ernst?
Also ich habe sicher einmal Musik. Ich denke, dass die Begabung sicher vom Vater herkommt. Weil für uns war es ganz normal, dass der Papi Musik machen ging. Er ist sehr jung gsi, als ich auf die Welt kam. Er war in der Unteroffizierschule am Abverdienen. Der Wachmeister war knapp 21, als ich auf die Welt kam. Also sehr jung eigentlich. Ja. Und dass ich muss auch sagen, der Papi damals war für mich nicht so prägend gsi wie die Mami. Weil sie hat natürlich den ganzen Karren müssen ziehen. Sie ist auch, er ist arbeiten. Manchmal ist er nicht arbeiten. Also er hat halt eben, dann hat er Musik gemacht. Dann ist er einfach ein junger Mann gsi, der noch ein bisschen Flausen im Kopf hat. Und eigentlich noch nicht so parat war für eine Familie. Und die Mami hat wirklich den Karren reissen. Und jetzt, wenn mir das, wenn du von Duft erzählst, Hans-Peter, mir kommt etwas, was ich völlig vergessen habe, kommt mir auch wieder in den Sinn. Weil die Mami hat, damals sind ja Gastarbeiter aus Italien, ganz viele sind da gewesen. Und die Mami war Italienerin gewesen. Sie ist aus Italien. Ja, aus dem Feldlin ist sie gekommen. Und durch das sie dann Italienisch hat können und alles und eine Arbeit gesucht hat, hat man sie angefragt, ob sie würde die Baracken putzen. Also, wo die Arbeiter geschlafen haben und gewohnt haben. Und wenn ich jetzt zurückdenke, kommen mir die Düfte auch wieder von diesen Wolldecken, die so ganz speziell geschmückt haben. Und der leichte Brändelung auch vom Feuer, das sie einmal gemacht haben in diesen Barack, und nach Holz, nach frischem Holz hat das geschmückt, kommt mir jetzt alles wieder in den Sinn. Und das habe ich abenteuerlich gefunden. Mit der Mami dürfen auf die Baustelle gehen und ich habe ihr dann geholfen natürlich, die Betten machen und so. Und dann haben wir immer Holz hat sie dürfen mitnehmen. Wir haben damals noch müssen heizen, also mit Holz. Und dann hat sie einmal mit dem Leiterwagen, die sind wir mit dem Holz, sind wir einmal heimgefahren, wo sie von der Baustelle hat dürfen haben. Und es ist, manchmal denke ich, es ist 50, 60 Jahre her. Und es sind Welten natürlich zu heute. Aber das sind schöne Erinnerungen, weil eben, es hat niemand in unserer Umgebung damals wahnsinnig viel gehabt. Eben, ich bin zwar an der Goldküste, wie sie sagen, bin
das
ich aufgewachsen.
So
ja, ja, aber ich habe immer gesagt, wir sind in der Blechregion gewesen. Es ist so, am See ist Gold gewesen, in der Almend oben ist Gold gewesen und wir sind so ein bisschen zwischendrin. Aber wir haben es ganz, ganz schön gehabt. Ich habe heute übrigens eine ganz liebe Freundin ist da, die in der Zeit, die mit mir aufgewachsen ist und wir Mädchen treffen uns ein paar Mal im Jahr. Und das ist einfach, weil es eine schöne Zeit war und darum sieht man sich auch wieder und redet von dieser Zeit. Und ja.
So, der Bezug zu deren italienischen Familienseite von ihrer Mama, der ist immer noch da.
Der ist nach wie vor da, weil ja. Es ist, ausser die Mami ist niemand ausgewandert, sind alle in dem Tirano geblieben, also es sind jetzt meine Cousinen und von denen wieder Kind und Kindeskind, also die ganze Sippschaft eigentlich ist nach wie vor in
und
Tirano.
Und sie können Italienisch?
Ich kann recht gut Italienisch.
Und der Carlo, ja. Ihre Bruder eben nicht?
Nein, nicht so, weil die Mami hat natürlich damals in der Zeit, wo sie in die Schweiz gekommen ist, ist, dass die, man hat einfach gesagt, die huren Schinken. Also es ist einfach so gewesen. Es war Anfangs 50er Jahre gewesen und auch der Papi hat müssen hören, hast du keine Schweizerin gefunden und so. Es ist nicht eine einfache Zeit gewesen damals und sie hat nicht wollen, dass wir italienisch eben als Cinque Goffen abtun werden und mit dem Ergebnis, dass der Carlo, mein Bruder, dann total gebrochen Deutsch geredet hat, so wie es Mami eben natürlich. Und ich habe dann aber wirklich italienisch gelernt. Ich kann es auch wollen lernen. Und ich bin froh dafür.
Ja, natürlich. Volksmusik ist nicht ganz wichtig in einer Familie, oder? Ich glaube, das ist mehr von Ihrem Bruder, da in der Galenbrunner jetzt angesprochen. Ihr Vater hat mehr die Unterhaltungsmusik gehabt. Das ist mehr von ihrem Bruder ja. Gekommen, von ihrem jüngeren
Also mit
Bruder.
Diesen Seebuben hat er wirklich Tanzmusik gemacht, so wie es halt die Abende früher gegeben hat, in den Restaurants überall, der See drauf und der ab. Und es sind da 5 schmucke Bursten gewesen. Und der Carlo hat dann eigentlich, wo er mit 11, 12 hat er angefangen, wirklich Ländlermusik, traditionelle Volksländlermusik zu machen. Und dann hat der Papi auch sich wieder dem Genre gewidmet. Also das ist mehr durch den Carlo eigentlich gekommen.
Ich sprich die Volksmusik darum an, weil Hans-Peter Dudles, Sie haben die lateinamerikanische Volksmusik kennengelernt. Und dort gefällt ihnen, glaube ich, vor allem so der Moll-Teil dran. Also, dass das ein bisschen traurig tönt.
Also auf dem Altiplano ist eine eigene Musik. Weil die Indianer dort oben, die haben wirklich gelitten. Das war nur ein Leiden von den Spaniern. Ausbeutung, Armut, Hunger, Tod. Und die Musik ist in Moll. Und die Mollmusik ist mir zuerst mal so richtig ins Herz gefahren, unter die Haut gefahren. Besonders als mein Bruder, mein geliebter Bruder, gestorben ist, bin ich so in eine Trauer hineingeht und dann hat mich die Mollmusik noch viel mehr gepackt. Darum habe ich eine starke Beziehung zu Musik, die in dieser relativ seltenen Tonart Moll ist. Meistens ist ja Volksmusik oder überhaupt populäre Musik in Dur. Ja. Dur heisst ja hart, lebensfreudig. Und Moll ist weich, traurig und das ist meine Grundstimmung und darum sehne ich mich immer nach der Indianermusik, Huayno heisst die dort, wo also einem Schudern macht, weil die dermaßen traurig ist. Man spürt das Leiden von den Indianern, die hoffnungslos haben ihr Leben durchgesäuchert. Es war nie ein Lichtblick möglich gewesen. Es gibt eben bei uns ganz wenig Volkslieder, die in Moll sind. Mhm. Ich glaube, es gibt nur 2, das mit der Bauerntochter. Und dann natürlich das, was ich sehr liebe, das ist das Guggisberglied, das vollkommen anders ist als jedes andere Volkslied. Es ist langsam, es ist getragen, es ist sehr eine tragische Geschichte. Und es ist in einem schwärzesten Moll.
Maja Brunner, das sagt Ihnen etwas, gell?
Das sagt mir etwas.
Genau. Wir haben das nämlich kurz angesprochen im Vorfeld von der Sendung. Und ich war gespannt, ob das Maja Brunner in einer Strophe wird
ahnen. Ich habe es noch nie gesungen vorher, also in einem Repertoire überhaupt nicht. Und ich hoffe jetzt so ganz ins Leere raus, ich treffe dies, aber ich kann es für dich wirklich, es ist mir eine Ehre, dass ich das für dich singen darf. Ich muss noch ein bisschen schauen, weil ich es nicht ganz auswendig kann. Sie ist eben ein Mensch auf Erde. Simmeriberg, sie ist eben ein Mensch auf Erde. Simmeri Berg und das Vreneli abem Guckisberg und Simmes Hans Jockeri hänetem Berg. Sie schäben ein Mensch auf Erde, dass ich möcht bin im See.
Wunderbar.
Ich bin halt eben sonst mehr Toursängerin.
Aber es geht unter die Haut. Dankeschön vielmals. Maja Brunner live ohne Netz und doppelten genau. Boden auf SRF 1 im Persönlich. Es hat eine Zeit gegeben, das haben wir kurz angesprochen, wo so ab 16, 17, 18 die junge Maja Brunner versucht immer mehr Fuß zu fassen in der Musik. Und dann hat es, glaube ich, mal eine grossartige Möglichkeit gehabt, mit dem Unterhaltungsorchester Beromünster anzutreten, mit 20, die junge Maya. Und wie ist das denn gegangen damals?
Also das ist, ich habe wirklich ja schon, eben so ab 16 so, habe ich dann auch meine eigenen Bands gehabt und alles. Und dann habe ich einen Musiker vom Radioorchester damals kennengelernt. Das war der Viktor Burkhardt gewesen. Und er hat mir ein Stück geschrieben und dann hat er gesagt, ich organisiere das, dass ich einmal, dass ich darf mit dem Radioorchester singen. Und Hans Möckel hat damals noch dirigiert und im Studio, im Radiostudio, es war ein grosses Studio gewesen, also wirklich kann man sich fast nicht mehr vorstellen heute. Und dann habe ich wirklich das Lied gesungen und etwa 3-4 Mal habe ich das gesungen und wieder gesungen und wieder gesungen. Dort hat man nicht einfach geschnitten, dort hat man durchgesungen. Das ganze Orchester, muss sich vorstellen, hat mit müssen spielen und Maya hat wirklich nicht schön gesungen. Und dann hat Hans Möckel irgendwann gesagt, Maja, gehen Sie doch noch mal heim und kommen Sie in einem Jahr wieder. es ist furchtbar gewesen, natürlich. Weil eben, das war eine so eine Nervosität vor so tollen Musikern. Also, das sind Musiker wie Fantini, Kurt Dreyer, Bill von Arx. Das sind alles Koryphäen. Das sind ganz grosse Musiker gewesen. Und vor denen stehen und singen, das habe ich damals einfach noch nicht geschafft.
Dafür sind ja noch ein paar Jahre übrig geblieben. Ja, nachher. Und ja, der grosse Hit ist auch. Da kommen wir noch drauf. Ich würde gerne persönlich zu dieser Episode kommen, Hans-Peter Dudle, wo Sie 1962 auf eine Expedition am Mount Everest gegangen sind. Schlecht ausgerüstet, ohne Sauerstoff, illegal, weil Tibet ja verbotenes Land war. Warum, ich sage es wirklich, um Himmels Willen, haben Sie das Obentür damals an die Hand genommen und gesagt, vom einen Tag auf den anderen, ich komme mit, das war eine Vierer-Expedition, drei Amerikaner und der Hans-Peter Dudle aus der Schweiz. Warum, was hat Sie da angetrieben?
Ja, die Situation ist sehr einfach. Ich wollte weg, weg von den Menschen. Ich wollte ans Ende der Welt gehen und eben die Antworten finden auf die Fragen, die ich erwähnt habe. Und ich wusste, ich muss weg, dort, wo es keine Menschen hat oder höchstens vielleicht Heilige. Und ich habe gesagt, das ist nur möglich, in Tibet ist total geschlossen. Krieg, Chinesen, gefährlich. Die lassen niemand rein. Seit Jahrzehnten hat kein Tourist, kein Bergsteiger mehr rein dürfen. Ich gehe und ich will schauen, dass ich raufkomme auf einen heiligen Berg, weil dort gibt es vielleicht Antworten. Ich bin natürlich 24, ich hatte noch Illusionen. Dort finde ich vielleicht die Antwort, sehe vielleicht einen Blick ins Jenseits. Ich bin natürlich auch ein Abenteurer gewesen, ein junger Mann, Bergsteigen, Everest, die zwei verschollenen Engländer, das war alles aufregend gewesen, interessant. Aber ich habe etwas gesucht und gesagt, ich gehe jetzt, mein Leben ist sowieso verspielt, es läuft nicht mehr, ich finde den Anschluss an die Menschen nicht mehr, ich finde den Anschluss an mein Leben nicht mehr, ich bin wurzellos, jetzt lasse ich es einfach darauf abkommen. Jetzt gehe ich und wenn ich es überlebe, vielleicht kriege ich eine Antwort und wenn ich es nicht überlebe, war es halt Pech. Also dort war mir dann wirklich gleich.
Ja. Und dann sind Sie gegangen. Und das war ein schwieriges Unterfangen. Es hat frühe Unfälle gegeben. Es hat Leute aus dieser Mannschaft sind abgestürzt, mehrfach schwer verletzt gewesen, oder? Und Sie haben an irgendeinem Punkt müssen aufgeben und sagen, das schaffen wir nicht. Was war am Schluss der Punkt gewesen, wo Sie gesagt haben, jetzt kehren wir um? Was war das für ein Moment gewesen?
Ich war ja mit drei Amerikanern, die hatten ganz andere Motive. Es ist ja sowieso eigenartig, dass ich in dem Moment, wo ich wollte, noch auf drei Spinnen treffe, die das auch wollen. Weil sonst hätte das gar niemand wollen. Weltweit niemand. Genau auf die drei stoss ich. Und die haben so total verschiedene Vorstellungen gehabt. Philosophieprofessor, ein Sportler, ein Anwalt. Also wir haben uns nicht viel zu sagen gehabt. Aber wir haben gewusst, wir wollen rauf. Jeder aus einem anderen Grund. Und dann, auf sehr grosser Höhe, 7,7, ist dann der eine ausgerüstet, ist fast gestorben. Und er wollte weiter. Weil das waren Kriegsveteranen, die beiden Eltern. Und er hat gesagt, jetzt lassen wir es darauf abkommen. Jetzt ist Krieg, jetzt gehen wir drauf. Jetzt kehren wir nicht um, die Blamage können wir uns nicht leisten. Das ist wie ein verlorener Krieg. Jetzt gehen wir weiter. Und ich habe immerhin doch noch eine Spur von Lebenswillen gehabt. Und hört, wir müssen jetzt umkehren, weil jetzt laufen wir direkt in den Tod hinein. Dort oben wird es immer noch kälter, noch weniger Sauerstoff. Wir haben fast nichts mehr zu essen gehabt. Die Kleidung war schlecht, das war Pfadfinderzeug. Und die Luftbadratze hatten Löcher, tonnenschwer, es war alles schwer, schlecht ausgerüstet. Wir müssen umkehren. Und dann ist der Leiter gerade noch einmal abgestürzt und ist eigentlich fast tot gewesen. Und dann habe ich etwas gemacht, wo mir jetzt im Nachhinein nicht ganz klar ist, warum. Ich habe gesagt, los jetzt einmal, Udi, ich will dich lebendig rausbringen. Das ist meine Aufgabe, das ist meine Lebensaufgabe. Ich bringe dich lebendig raus und für das verzichte ich auf meinen Rucksack und trage deinen Rucksack mit dem Schlafsack und dem Zelt. Und dann habe ich ihn geschleppt zurück und das war Schritt für Schritt ein Kampf gewesen. Die anderen zwei sind vorausgegangen, haben Spuren gelegt. Wir haben dann aber, es wird dann langsam Horror, wir haben dann durch lange, komplizierte Abseilmanöver das Seil verloren, weil wenn man natürlich ein Langseil oben anbindet an einem Pickel und mein Seil dran ab, ist der Pickel weg und das Seil ist auch weg. Die kann man ja nicht mehr holen. Am Schluss sind wir einfach nur so gelaufen über einen riesigen Gletscher, wo ein Spalt am anderen war und wir sind ungesichert darüber und wenn der vorderste an einen Spalt kam, hat er einen Pickel gehabt. Das ist eben der mit dem Pickel, da hat er das Kreuz gemacht in den Schnee. Da haben wir gewusst, da müssen wir jetzt einfach wie auf Eier drüber laufen. Dann hat man manchmal ein Loch gesehen, ein paar hundert Meter tief. Also es war Horror gewesen, aber wir haben einfach wollen zurückkommen. Ich musste schauen, dass der hinter mir kommt. Und wir haben es dann mit Ach und Krach alle vier zurückgeschafft.
Zurückgeschafft. Mhm. Das war für die Familie schwierig. Ich glaube, es hat auch noch mal einen Bruch bedeutet mit ihrem Vater. Also, wie hat er darauf reagiert?
Für die Mutter war es viel schlimmer. Weil meine Mutter war ja total erschüttert vom Tod von meinem Bruder. Also eine Mutter, die das Kind
verliert. Das müssen wir vielleicht noch schnell aufschliessen. Ja. Ihre Bruder Rudi ist jung gestorben an Diphtherie auf grosser Höhe.
Und dann war meine Mutter einfach so erschlagen. Sie war eine feinfühlige, kleine. Sie hat das nicht mehr verarbeitet. Und jetzt hat sie eben immer gewusst, der Hans-Peter, der macht nur lebensgefährliches Zeug. Und sie hat zittert, Tag für Tag, für mich. Ich habe das nicht realisiert. Aber jetzt weiss sie, jede Sekunde, jetzt verliere ich noch den anderen Sohn. Mhm. Und dann, wo sie in Bern gewesen sind, sie haben dann gezügelt nach Bern. Mein Vater ist dann ins politische Departement nach Bern versetzt worden. Er war dann auch schon sehr alt gewesen. Liest sie dort auf der Schrift am Bahnhof «Schweizer an Expedition verschollen». Und dann hat sie gesagt, das ist mein Sohn. Und dann hat sie nur noch Panik gehabt. Panik, dass ich nicht mehr zurückkomme. Und die Chance wäre gross gewesen, dass ich nicht mehr zurückkomme. Dann hat sie noch den anderen Sohn verloren. Mein Vater, der ist dann verhärtet. Ich war sowieso in seinen Augen ein Versager gewesen, weil ich nicht Karriere gemacht habe. Er hat sich aufgeschafft. Und hat wollen, dass ich das weiterführe. Wie jeder Vater, der raufkommt, soll der Vater, der Sohn weitermachen. Geld, Karriere, Titel, Auto und so weiter. Und dann habe ich natürlich das alles mit einer Hand weggewischt. Und jetzt mache ich noch so Blödsinn. Also, er ist dann verrückt worden und gesagt, er hat mich fast entmündigt und gesagt, also, mit dir kann man einfach nichts tun. Du hast keine Zukunft. Das ist eine Blamage für mich. Mein einziger Sohn, der mich einfach im Stich lässt. Und auch jetzt natürlich kommt schlechter Gewissen, weil ich weiss, ich hätte mir ein bisschen mehr zuneigen sollen. Das ist natürlich ein Vater-Sohn-Problem. Ich bin ein Witter, oder? Das geht dann so. Und der Vater ist ein Stier, das geht auch so, oder?
Hoppla! Ja.
Und da habe ich gar nicht diskutiert mit dem Vater. Aber jetzt muss ich sagen, er hat gelitten. Er hat einfach nur noch gelitten. Und natürlich, jetzt muss ich sagen, das muss einfach gesagt werden, dass ich jetzt hier sitzen kann, mit anständiger Kleidung und so weiter. Das ist, weil ich das Geld von meinem Vater gehabt habe. Wenn er nämlich das Geld nicht gekriegt hätte, wäre ich nicht da. Dann wäre ich wahrscheinlich in einem Heim vom Pfarrer Sieberon mit einer Zahnlücke, einem Stoppelbart. Aber wahrscheinlich wäre ich tot. Also das ist mein Vater.
Das ist ja bereits auch eine Dankbarkeit nicht gegenüber.
Dankbarkeit, absolut.
Dankbarkeit gegenüber ja. Ihren Eltern.
Ich bitte ihn auch, dass er mir verzeiht.
Es soll er hören sein. Ja. Das Live persönlich auf SRF 1 mit Hans-Peter Dutte, eindrückliche Geschichten und der Maya Brunner, reden wir noch über die Liebe. Machen wir es noch ein bisschen leichter.
Ein Zückerchen. Weil
sie beide haben eindrückliche Lebensgeschichten. Maya Brunner dreimal verheiratet gewesen, jetzt ein Single. Was ist denn passiert mit diesen Männern? Was ist da gewesen?
Also, denen geht es allen gut.
Denen geht es gut, oder?
Ja. Gut, also ich muss sagen, ja, jetzt geht es mir wieder gut. Weil eben, ich bin seit 11 Jahren bin ich allein und seitdem geht es mir gut und der Männerwelt auch. Nein, es ist nicht so tragisch, wie es tönt. Ja. Ich bin ja nicht stolz darauf, aber es ist einfach so, ich bin anscheinend wirklich als Freundin, als Lebensfreund bin ich viel besser kompatibel als Lebenspartner. Ich habe zu meinem ersten Ehemann, seit 50 Jahren ist jetzt dann, wir hätten jetzt eine goldige Hochzeit, ist das eine wunderbare Freundschaft. Er begleitet mich an den Auftritt, er hilft mir, er kommt so. Ich habe mit meinem letzten Partner, als ich 8 Jahre zusammen war, er war 24 Jahre jünger, das war immer ein bisschen meine Ader, dass ich auf jüngere Männer eher abgefahren bin. Ich habe selber kein Kind und er hat jetzt 3 Kinder und ich habe ein unglaubliches Glück, weil mit seiner Frau, die mit unserer Trennung nichts zu tun hatte, habe ich heute eine beste Freundin, wie eine Tochter, und seine 3 Kinder sind für mich wie Enkel. Also ich habe ein unglaublich schönes Geschenk bekommen und kann heute Kinder eigentlich erleben in meiner dritten Lebenshälfte, wo ich sonst nicht
hatte. Wie wenn sie Grossmutter geworden wäre.
Absolut, ich bin jetzt wirklich Grossmutter von denen. Ich kann sagen, sie haben natürlich ihre Grossmütter. Und ich geniesse das wahnsinnig. Und ich bin wirklich, anscheinend hätte es nicht müssen sein, dass bei mir ein Beziehungsleben lang hebt. Ja, es ist ja so. Aber ich bin heute sehr, sehr glücklich, so wie es ist. Das Leben macht ja manchmal ganz seltsame Bögen. Und es ist gut so. Mhm.
Und bei 66, je nachdem, hat man sich halt einfach so eingerichtet, dass es vielleicht jetzt auch schwieriger wäre, nochmal mit all diesen vielleicht Mödeli, die man sich an... Was haben Sie für Mödeli?
Zum Beispiel am Sonntagmorgen Fernsehen schauen.
Genau.
Das ist jetzt etwas, wo ich mich nicht lässt. Und es ist auch so, dass wenn ich einmal, ich schlafe relativ gut, aber wenn ich zu Nacht einmal verwache und ich finde jetzt, kann ich gerade nicht schlafen, dann schaue ich eine halbe Stunde Fernsehen, dann schlafe ich wieder. Nein, und ich bin eine wahnsinnig ausbreitete. Ich habe eine schöne 4,5-Zimmer-Wohnung und jede Ecke, eben mit viel unnützem Zeug, Hans-Peter, mit viel. Ich werde heim gehen heute und mich ein bisschen deine Worte zu Herzen nehmen. Ich bin einfach, überall ist Maya. Es ist, glaube ich, wüsste gar nicht, ich müsste ein kleines Eckchen, müsste ich frei machen, wenn jetzt da jemand würde einziehen. Aber ich glaube, das will ich sowieso nicht mehr. Ich sage nie im Leben, weil man weiss überhaupt nicht, was passiert im Leben. Aber mir ist wohl so. Und ich glaube, ich bleibe wirklich für alle, bleibe ich eine Freundin, bleibe ich eine gute Kameradin. Und ich glaube, dann funktioniert das so.
Schön. Wir haben... ja. Bei den Inuit, Hans-Peter Dudle, haben sie auch ganz andere Formen vom Zusammenleben kennengelernt. Dort wird tatsächlich so etwas wie ein Frauentausch praktiziert. Das Angebot, das hat es ja auch gehabt, als junger Mann. Ja. Wie funktioniert das?
Es ist ein heikles Thema, aber es ist interessant, es ist aufregend natürlich. Die Inuit waren ja sehr dünn verstreut. Also es hat alle paar hundert Kilometer eine kleine Sippe gegeben. Und die haben natürlich über die Jahrtausende gelitten unter Inzucht. Das haben die intuitiv gemerkt, dass wenn ein fremder Mann hier seine Gene abgibt, dass die Kinder, die Söhne vor allem, bessere Jäger werden. Das haben sie gemerkt und es war auch nötig, weil sie haben schon Junge gehabt, die schon leicht behindert waren durch die jahrtausendlange Inzucht. Und das haben sie so gelöst, dass sie sozial anerkannt Frauen auslehnen und Frauenaustausch gepflegt haben. Also das hätte man dürfen, das hätte der Mann wollen, dass seine Frau Jägergebiet, sie sind immer um die Jäger gegangen, nicht um die Töchter. Die Töchter haben sie manchmal sogar ausgesetzt. Die haben ja nur gegessen. Die haben, und gut, die haben sie gebraucht zum Kleiderschaben und natürlich Kindergebären. Aber Söhne sind wichtig gewesen. Ein Sohn hat gejagt und dann hat sie etwas zu essen. Es ist immer der Hungertod, jeden Tag Hungertod, Gefahr. Und damit die Söhne eben starke und gute Jäger geben, muss ein Vater her, der eben Jäger kann züchten.
Und sie haben das Angebot bekommen, wo er mal einer verreist ist.
Sie haben dann auch gemerkt, wo dann die ersten Walfischfänger gekommen sind, die Schotten, die haben natürlich das Angebot dankend angenommen. Und dass dann die Söhne grösser gewesen sind, stärker gewesen sind, das ist wirklich eine totale Erfrischung von der Gang. Das hat jetzt nichts mit Rassismus zu tun, sondern das ist eine echte Beobachtung. Und dadurch, dass ich als einer von zwei Weissen in diesem kleinen Eskimo-Dorf gelebt habe, der andere hat allerdings Frau und Kind bei sich gehabt, der war nicht so erreichbar gewesen. Ich weiss nicht, ob es ausgenutzt hat, das ist mir auch nicht angegangen. Aber ich war dort ledig und dann hat doch ein junger Jäger, sehr befreundet gewesen, und hat gesagt, ich habe seine Frau sehr sympathisch, attraktiv, sogar erotisch attraktiv gefunden, hat mir gesagt, los, ich gehe jetzt auf die Jagd und es würde mich freuen, wenn du jetzt meine Frau ein bisschen treffen würdest. Ich habe dann gewusst, was das heisst. Und dann habe ich es natürlich mit der Angst zugekriegt. Weil es ist nicht so einfach gewesen. Erstens einmal auf Befehl etwas unternehmen, macht sowieso keine Freude. Und dann ist es natürlich so gewesen, die haben eben auch noch Eifersucht gekannt. Also es ist sehr heikel gewesen. Man hätte auch können die Eifersucht von einem Mann wecken. Vielleicht hätte man ja nur wollen testen. Oder seine Frau testen. Das ist alles sehr heikel. Hätte er wollen schauen, ob seine Frau treu ist. Auch wenn er mich auffordert. Oder hätte er mich wollen testen, wenn er fort ist, ob ich denn mich an seine Frau hermache. Also, und weil ich nicht so der Draufgänger gewesen bin, sowieso in Sachen Erotik, habe ich mich ein bisschen zurückgenommen. Ich habe gewusst, das ist immer heikel. Es gibt immer ein Gestürm, ein Geschleip. Oder? Also Finger weg. Da bin ich wirklich lieber bergsteigen. ist mir doch ein bisschen geschmucht worden. Auf jeden Fall ist dann er auf die Jagd gegangen und dann ist sie auch hübsch so zweck gemacht ein bisschen und hat, ist da, ich habe ein kleines Hütchen gehabt und hat sich da installiert und mich angelächelt und was blödelt. Ich habe ja dort schon Eskimo können und mir zu verstehen, gell, sie sind eigentlich für eine Freundschaft zu haben, wenn ich dir das jetzt ein bisschen diskret ausdrücke. Aber ich hatte Angst, weil mit Angst läuft ja sowieso gar nichts mehr, oder? Und dann habe ich ihr einfach zu verstehen gegeben, los, also ich bin eigentlich vielleicht nicht so, ich habe nicht so Lust, oder wie soll ich sagen, ich muss morgen jagen und ich werde jetzt lieber einfach wirklich allein gehen, pfusen und so. Auf jeden Fall ist sie dann, mit der Zeit hat sie dann gelächelt, sie hat ja das Gesicht verloren eigentlich. Es ist dann sehr heikel geworden, ich habe ihr dann die Möglichkeit gegeben, diskret wieder, ohne Gesichtsverlust wieder zu gehen. Aber es hat natürlich mich, meine Stellung im Dorf total kaputt gemacht, weil erstens hat der Mann das Gesicht verloren, weil er mir ja die Frau angeboten und die habe ich abgelehnt. Also das ist eine deutliche Beleidigung, obwohl ich ja nicht gewusst habe, wie er reagiert. Und im Dorf, die reden über alles, also die Inuit haben keine Hemmungen. Auch im Erotisch, es gibt nichts, was tabu ist. Die hat sich natürlich lustig gemacht, alle haben sich über mich lustig gemacht. Jetzt hast du eine Gelegenheit gehabt, hast sie nicht genommen, du Dubel, oder? Und also, und dann hat es geheißen, also entweder ist der impotent, oder? Katastrophe. Oder er ist schwul. Katastrophe, das ist damals nicht anerkannt worden. Oder er spinnt einfach. Und damit ist dann also schlecht gegangen, wo ich dann noch nicht einmal einen richtigen Seehund getroffen habe. Ich habe mich immer daneben geschossen, weil ich einfach nicht wollte töten.
Aber sie sind auf die Jagd gegangen.
Ich bin auf die Jagd gegangen. Immer mit einem jagen. Raus, ja. Und dann haben sie gesagt, so, jetzt zeig mal, dass du ein Mann bist, ein Jäger. Männer gibt es nur Jäger und Liebhaber, sonst nichts. Oder? Und jetzt zeig mal, dass du, wenn du schon im einen nicht bist, zeig, dass du ein Jäger bist. Und das sind auch die.
Ah, das ist ja hart, groß. Schwierig.
Es ist ja, ihr könnt jetzt schon lachen, aber damals ist mir dann also geschmucht gewesen, aber einfach, ich wollte einfach den See und nicht töten. Und weil töten, das ist etwas, das mache ich nicht. Mhm. Und ich habe Respekt vor den Tieren. Ich betrachte mich ja selber als Teil von der Tierwelt und habe einfach nicht getroffen. Und damit bin ich erledigt gewesen. Mhm. Einfach erledigt gewesen. Man hat mich nur als sympathischer Typ, Blödeln und so, man hat mich nicht gehasst, aber man hat mich ein bisschen verachtet und ein bisschen belächelt. Und mit dem musste ich halt leben. Und das war dann früher und später in meinem Leben immer, wie man es gewöhnt war, ich werde belächelt. Und man kann schon leben mit dem.
Geschichte von Hans-Peter Rüttli, sehr persönlich, erzählt hier live auf SRF 1. Wir sind schon fast am Schluss von dieser Sendung.
Ich muss gleich sagen, das ist für mich der Satz vom Tag. In Zukunft werde ich da manchmal daran denken, geh doch gescheiter go Berg steigen.
Ja. Wir sind praktisch am Ende von dieser Sendung. Wann gehen Sie wieder auf Reisen, Hans-Peter Dudle? Sie sind jetzt gerade heiko von Grönland. Was ist als nächstes Plan?
Jetzt komme ich ins Alter, wo ich sage, will ich noch fliegen oder nicht? Mhm. Ist das nötig? Und ich habe so eine grosse Abneigung gegen das Fliegen. Und zwar nicht nur aus Feigheit, dass ich runterfallen kann, sondern weil ich weiss, die Flugzeuge machen einfach unsere Welt kaputt. Unter anderem, dass ich sage, muss ich das jetzt noch? Ich bin jetzt 80. Jetzt ziehe ich mich zurück langsam und hänge meine Gedanken nach. Ich habe noch so viel zum Suchen. Und ich muss zum Suchen gar nicht dort rübergehen. Ich kann es nämlich auch im Garten finden.
Es geht in Gümligen bei Bern. Ja. Genau. Maya Brunner, im Herbst stehen Sie wieder auf der Bühne. Mhm. Eine Schweizer Version von «White Femme», 8 Frauen. Was für eine Rolle spielen Sie dort auf der Bühne?
Ich bin Frau Erni. Ich bin die Haushälterin dort und es ist eine Krimikomödie. Und das ist jetzt etwas, wo man eben über die Handlung überhaupt nicht redet, weil das muss man natürlich, gut, der Schluss ist natürlich. Ja, ja.
Frau Erni auf der Bühne, genau. Schön. Es hat mich extrem gefreut, euch beide kennenzulernen in dieser Sendung auf eine ganz andere, ehrliche Art. Das war es. Viel Spass, viel Glück auf der Suche, Hans-Peter Dudle. Toi, 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 bei allen Unterfangen auf der Bühne, neben der Bühne, im Leben. Merci vielmals, dass ihr bei uns gewesen seid. Das war es persönlich. Merci vielmals fürs Zuhören und allen einen ganz schönen Sonntag. Ade mir nach.
Hey, das ist so.
Ja, das persönlich ist das gsi aus Einsiedeln mit dem Christian Zeugin. Und gestern war der Hans-Peter Dudle, der die weite Welt gang schon fasziniert hat. Und die Sängerin Maya Brunner, die am liebsten daheim in ihren vier Wänden bleibt. Für Technik verantwortlich der Uli Würth und der Guillaume Fritz. Ihr könnt die Sendung auch über srf1.ch nachhören oder in der Wiederholung heute am Abend oder heute Nacht ab der 10 hier auf SRF 1. Nächste Sonntag, 8. Juli, gibt es persönlich mit dem Dani Forler. Seine Gäste ist Brigitta Luisa Merki, Tänzerin und Choreografin, und der Edi Platter, pensionierter Werk- und Schwimmlehrer. Das also das nächste persönlich aus Lenzburg, nächsten Sonntag ab der 10.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.